Es sind nämlich mal zwei Männer gewesen in der Wüste. Und die waren ein paar Tage unterwegs gewesen. Dann irgendeiner schaut einen auf die Karte und sagt zum anderen, du hast eigentlich nur eine Ahnung, wo wir sind. Der andere sagt, nein, kein Plan mehr. Sie stellen fest, sie sind verloren in der Wüste und der Durst wird immer schlimmer. Sie bekommen so richtig fest Durst. Das geht noch ein paar Tage und dann in der Ferne sehen sie eine Bar am Horizont. Und sie kriechen mit letzter Kraft und Energie in die Bar rein, gehen zu dem Barkeeper und sagen, Wasser, gib uns zu trinken. Der Barkeeper schaut die zwei Männer an und sagt, ihr glaubt das nicht, es tut mir so fest leid. Jetzt ist gerade eine Gang von Bikern durchgefahren, in meine Bar kommt, hat den letzten Tropfen Wasser zu meiner Bar ausgesoffen. Es hat keinen Tropfen mehr. Wirklich, es ist alles gegangen, es tut mir so leid. Das Einzige, was es noch hat an Flüssigkeit, ist der Spucknapf, den sie gefüllt haben, während sie getrunken haben, die ganze Zeit drin gespeuzt. Die zwei Verdurstenden schauen sich an, sagen zueinander, okay, halber Topf für mich, halber Topf für dich. Der Erste nimmt den Topf, setzt ihn an und macht schlätzt das Ding hinterher, komplett leer. Der andere schaut dann empört an und sagt, hey, wir haben doch gesagt, halbe halbe, was machst du da? Sagt er, ja, ich wollte ihn absetzen und duschen, aber es ist alles so einem Stück gekommen. Durst ist nicht so eine lustige Sache. Also ich finde es lustig. Hey, wenn du neu bist in unserer Kirche, du siehst, wir haben auch Spass am Sonntagmorgen und das darf so sein. Es wird am Schluss schon noch ernst. He? Es geht heute Morgen um Durst. Nämlich ganz konkret um eine Frau, die an einem Brunnen ist und Durst hat. Und das nicht einmal weiss, dass sie Durst hat. Wir werden heute auch ein bisschen Text miteinander anschauen. Also komm, wir fangen doch gerade an im Johannes 4, 1 bis 9. Ich fange an zu lesen. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, wiewohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kam er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber das selbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie begehrst du, ein Jude, von mir zu trinken, die ich eine Samariterin bin? Denn die Juden haben keinen Verkehr mit den Samaritern. Wir pausen damals schnell. Und das ist wahr. Juden haben keinen Umgang mit Samaritern. Weil aus der Sicht der Juden sind Samariter ein Dreckungsvolk. Das sind Menschen, mit denen tust du nicht reden, mit denen hast du keinen Kontakt. Weil die tun nicht mehr so Gott, Jahwe, anbeten und loben und preisen, wie man das sollte, aus ihrer Sicht. Und darum sind sie so weit gegangen in ihrem Verständnis, dass wenn du einen Samariter berührst, bist du unrein, selber als Jude, und darfst nachher nicht mehr in den Tempel gehen. Also es sind zwei Sachen, die wir da gut rausstreichen müssen, wo ich will, dass wir jetzt da uns einfach die Punkte begreifen. Zuerst ist, in diesem Text jetzt auch eine Zeitangabe. Es steht zur sechsten Stunde. Jetzt wichtig ist, dass wir wissen, die Juden haben angefangen, Zeit zu zählen am Morgen mit dem Sonnenaufgang. Sprich, die sechste Stunde ist um Mittag herum. Das ist sehr interessant. Ihr müsst euch das einfach mal so vorstellen. In einem mediterranen Land, wo es heiß ist zur Mittagszeit, wer geht Wasser holen? Alleine. Das macht niemand, das machst du nicht. Jeder weiß in dieser Zeit, also wenn du in dieser Zeit gelebt hättest und das lesest, würde dir das sofort auffallen. Das sagt sehr viel aus über die Frau. Sie war ein Outsider, sie war nicht Teil von dieser Gemeinschaft. Dass sie so weit ist, hat sich treiben lassen, dass sie lieber allein am Morgen, dass sie lieber allein am Nachmittag gegangen ist, als am Morgen mit allen anderen, wenn alle anderen sind, Wasser holen. In der Kühle vom Morgen, wo du das gemacht hast. Das nächste ist, damals ist Die ganze Gemeinschaft war noch viel sozialer gewesen. Du hast alles miteinander gemacht. Du hast eigentlich nichts alleine gemacht. Du hast miteinander Wäsche gewaschen, du hast miteinander gegessen, du bist miteinander Wasser holen, du hast miteinander Kinder erzogen. Du hast alles immer miteinander gemacht. Und da sitzt die Frau alleine zur Mittagszeit, in der Mittagshitze gehen, Wasser holen. Das sagt extrem viel aus über die Frau. Sie ist lieber, hat sie die Unannehmlichkeiten auf sich genommen, als dass sie mit den anderen vom Dorf hat Zeit verbracht. Wir werden später auch noch sehen, wieso das so ist. Dann das Zweite, was ich herausheben will, ist, Jesus redet mit einer Frau. Auch das machst du nicht. Also wir müssen sehen, wie viele kulturelle Normen Jesus da bricht. Auf einen Touch, indem er mit einer samaritischen Frau redet, alleine. Als Rabbi mit einer samaritischen Frau. Und es ist ganz wichtig, dass wir das spüren und mitbekommen, wie viel dass Jesus da Barrieren abbricht. Und nämlich aus einem ganz einfachen Grund, er liebt die Frau von ganzem Herzen. Hat dieser Frau ihr Bestes im Sinn. Wir werden später noch sehen, wieso genau und wie genau das ist. Okay, die zwei Sachen müssen wir einfach mal schnell beobachten. Erstens, die Frau ist ein Outsider. Und zweitens, Jesus redet mit ihr, obwohl er nicht sollte und nicht dürfte. Und ich bin mir sicher, also er wird das nachher von den Schriftgelehrten auch wieder mal zu hören bekommen haben. Was er da wieder gemacht hat, ist überhaupt nicht gegangen. Das darfst du nicht, das kannst du nicht. Und doch hat er es gemacht, weil er die Frau von ganzem Herzen lieb hat. Wir lesen weiter ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Danke, auch dir haben zu dem Brunnen ausgetrunken. Und jetzt geht er dort und trinkt wieder draus. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen müsste, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, zu Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr: Weib, glaube mir, es gibt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Was für ein komischer Dialog. Ist euch das mal aufgefallen? Ihr müsst euch das mal vorstellen, oder? Da kommt jetzt, die treffen sich am Brunnen. Und Jesus kommt und sagt: Frau, gib mir zu trinken. Die Frau sagt: Wieso redest du mit mir? Jesus sagt: Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich für Wasser bitten. Die Frau sagt: Du hast ja gar nichts zum Schöpfen. Sagt er: Ich gebe dir nicht das normale Wasser, sondern ich gebe dir lebendiges Wasser. Sagt sie: Ja, gib mir das Wasser. Sagt er: Hol deinen Mann. Ja, seht ihr, oder? Das macht null Sinn eigentlich. Wenn du den Dialog noch mal vorstellst, was da gesagt wird und was die Antwort ist. Das scheint keinen Zusammenhang zu haben. Da hast du das Gefühl, da sind zwei miteinander am Reden und die reden komplett aneinander vorbei. Was ich will, dass wir am Schluss von dieser Predigt alle miteinander haben, sind vier Sachen. Ich möchte vier Punkte mit euch ausarbeiten. Und das ist das, was wir alle werden mitnehmen. Erstens, dass Jesus Durst stillt. Und dass Jesus geduldig ist, dass er radikal verändert und dass wir uns für ihn entscheiden müssen. Dort werden wir landen. Zurück zu dem Dialog, der komisch ist. Was hat zum Beispiel Ihr Mann mit Durst zu tun? Wieso sagt Jesus auf die... Ich meine, müsst ihr euch das nochmal vorstellen. Er hat ein Gespräch mit dir, wo eigentlich sehr fest um Jesus, um ihn geht und um ihn annehmen und um ewiges Leben. Das Wasser, von dem lebendigen Wasser, wo Jesus da redet. Und jetzt hat er die Frau so weit, dass die Frau sagt, gib mir das lebendige Wasser. Ich meine, jeder gute Evangelist hätte gesagt, okay, ich nehme den Herrn, jetzt beten wir miteinander, beten, jetzt machen wir ein Übergabegespräch und dann bist du Christ. Und er sagt, geh und hol deinen Mann. Was hat das miteinander zu tun? Und ich glaube, es hat extrem viel miteinander zu tun. Weil Jesus stillt Durst. Und die Frau hat nämlich Durst gehabt, ohne dass sie es überhaupt richtig gesehen hat und richtig gewusst hat und richtig gemerkt hat. Es hat ja zu der damaligen Zeit, das ist ja, gehört in die Epoche von der Antike, hat es die Philosophie gegeben, dass du zu einem zufriedenen Mensch wirst, wenn du genug Wille aufbringst in deinem Leben. Also der Schlüssel zu einem erfüllten, zufriedenen Leben zu der damaligen Zeit ist gesagt worden, du musst genug fest wollen. Dann wirst du ein erfülltes, zufriedenes Leben haben. Wenn du genug Selbstdisziplin in dir kannst aufbringen, wird das schlussendlich zu einem erfüllten Leben führen. Heute in der Postmoderne ist es ja mehr, du musst deinen Gefühlen Raum geben. Wenn du auslebst, was du fühlst, dann bist du ein zufriedener Mensch. Kennt ihr sicher, oder? Haben wir sicher auch schon mal gehabt, also die beiden Sachen. Und das steht so wie in einem Widerspruch, oder? Der Wille ist der Schlüssel oder deine Gefühle ausleben ist der Schlüssel. Und wisst ihr was? Keins von beiden ist der Schlüssel. Weil das beides tut nicht mit dem wirklichen Problem, geht nicht als wirkliche Problem her. Und nämlich, wir haben weder ein Willensproblem, noch haben wir ein Gefühlsproblem. Wir haben ein Herzensproblem. Und Jesus sieht das bei dieser Frau. Die Frau hat kein Willensproblem. Die hat kein Gefühlsproblem, die hat ein Herzensproblem. Wir sind ja alle erschaffen in Gottes Ebenbild. Wo er Menschen gemacht hat, hat Gott gesagt, ich will etwas schaffen, wo mir ähnlich ist. Sie sollen mich reflektieren, sie sollen mein Ebenbild tragen. Und wo er Menschen gemacht hat, kann man philosophisch sagen, so ein bisschen poetisch ausgedrückt, er hat Menschen gemacht mit einem gottförmigen Loch im Herzen. Als er sie erschaffen hat in seinem Ebenbild, hat er jeden einzelnen Menschen Durst, einen Hunger nach etwas Größerem, nach Gott, wenn du so willst, reintun. Das ist ein gottförmiges Loch. Und das ist etwas, was du durch Geschichte überall wieder siehst, dass Menschen probieren, Löcher zu füllen in ihren Herzen. Antike war, ja, man muss genug Willen haben. Moderne, postmoderne ist, du musst es ausleben, du musst deinen Gefühl Raum geben, dann wird das Loch gefüllt werden. Und beides ist falsch, weil es ist ein Herzensproblem. Und das ist der erste Punkt, wenn ich ganz von Herzen will, dass wir alle das mitnehmen. Jesus stillt Durst. Was ich damit meine, ist, wenn er sagt, gang, hol deinen Mann. Was er dieser Frau sagt, liebe Frau, du hast ein Herzensproblem. Und was du machst, ist, du nimmst Männer und probierst, die in dein Herzensloch hineinzustopfen. Der Durst, den du merkst, wo du immer wieder musst hergehen und immer wieder neu willst auffüllen, holst du bei Männern. 5 hast du gehabt, mit dem, wo du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Die Frau hat Durst, sie hat ein Loch in ihrem Herzen, wo sie probiert, mit Männern zu stopfen. Das Problem ist, die passen dort nicht rein, die können ihr nicht geben, was sie braucht. Darum findet sie sich immer wieder durstig. So wie Jesus sagt, das Wasser, das du trinkst täglich, macht dich immer wieder durstig. Du kommst immer wieder zurück und hast das Gefühl, du müsstest mehr haben. Dabei musst du nur einmal von dem Wasser trinken, das ewiges Leben gibt. Du musst nur einmal Ja sagen zu Jesus, der das Herzensloch richtig ausfüllen kann. Jesus ist der, der wirklich Durst stillt. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wo stillst du deinen Durst? Was ist es bei dir? Die Frau, bei dieser Frau sind es Männer. Was ist es bei dir? Suchst du Wertschätzung? Suchst du die nächste Beförderung? Suchst du Statussymbol? Wo ist es, wo du deinen Durst, wo du in deinem Herzen hast, probierst mit Sachen zu stopfen, die nicht gut sind, wo dich immer wieder durstig zurückkommen lässt? Überleg dir das. Und dann, wenn du es überlegt hast, bring es Jesus her und sag: Jesus, füll du mein Herzensloch, du meinen Durst stillen. Ich will, dass du alleine in mir innen das Loch ausfüllst. Weil nur er kann Durst stillen. Jetzt, vielleicht geht es dir ja wie mir. Und du bist dein ganze Leben lang eigentlich schon in Bekanntschaft gewesen mit dem Jesus, der Durst stillt. Und hast eigentlich schon von relativ früh in deinem Leben Ja gesagt zu Jesus. Und eigentlich kennst du die Quelle vom ewigen Wasser, vom ewigen Leben. Und das ist eine Realität in deinem Leben. Und trotzdem findest du dich immer wieder durstig nach anderen Sachen. Wie geht das denn miteinander? Wenn du das bist, wenn du merkst, okay, das ist ein Ding in meinem Leben, ich habe eigentlich Ja gesagt und eigentlich kenne ich die Quelle vom ewigen Wasser, vom ewigen Leben. Aber trotzdem dürstet es mich immer wieder nach Sachen, die mir nicht gut sind. Dann möchte ich dir sagen, hör nicht auf zu trinken. Stell dir einen Verdurstenden vor, gehen wir nochmal zurück zu diesen zwei Männern, die in die Bar reinkommen. Wenn du denen jetzt ein Glas Wasser gegeben hättest, hättet ihr das Glas Wasser genommen gemacht. Danke vielmals. Und wären weggelaufen und nicht mehr zurückgekommen zu dieser Quelle. Nein, die wären dorthin gegangen, hätten das Wasser genommen und hinterher geschlitzt. Und die wären immer wieder gegangen, bis der Durst gestillt ist. Und genau das ist mein Rat, mein Tipp für dich. Hey, wenn du merkst, dass dich immer wieder dürstet, geh zu der Quelle und hör nicht auf zu trinken. Schütt das lebendige Wasser so richtig hinterher. Ist das gut? Ihr seid sehr ruhig heute. Okay, das Zweite ist, Jesus ist geduldig. Woran siehst du das? Ist euch auch, oder jetzt geht es ja weiter in diesem komischen Dialog eigentlich. Oder? Jesus sagt der Frau, das ist wahr, du hast keinen Mann, du hast 5 gehabt und mit dem, was du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du musst dir mal vorstellen, du bist die Frau und es kommt jemand und sagt so etwas, tief persönliches über deine Person, dir ins Gesicht. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich wäre sprachlos, ich wäre baff, ich würde sagen, wer bist du, wie kannst du das wissen, wer kennst du mich, was ist da los und würde wie aus allen Wolken fallen. Die Frau sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wo soll man eigentlich Gott anbeten? In Jerusalem oder in Samaria auf unserem Berg? Ist euch das aufgefallen? Wie die Frau immer wieder ausweicht und immer wieder weggeht von der eigentlichen Aussage. Die ist mega schlüpfrig. Die weicht immer wieder aus. Und Jesus ist geduldig und bleibt dran. Diese Frau hat Geduld, nimmt sich Zeit, redet mit ihr, führt sie zu dem Punkt hin, wo sie es dann wirklich begreift. Und wo sie es wirklich annehmen kann. Und das ist etwas, wenn Jesus geduldig ist, gibt es da noch einen kleinen Unterpunkt. Nämlich, dass Jesus auch mega persönlich ist. Er geht zu den Wurzeln von dieser Frau. Sehr persönlich, sehr direkt. Und ich glaube, das ist, wie Jesus ist. Und er ist heute auch noch so. Und ich glaube, was manchmal passiert, wenn wir persönlich in unserem Leben die Bibel aufschlagen und das vornehmen, dass wir ein wie die Frau am Brunnen unser theologisches Schutzschild vornehmen. Und dass, wenn Jesus persönlich zu dir in deiner Zeit will das Herz hergehen, nimmst du dein theologisches Schutzschild auf und fragst Fragen wie, wo sollen wir jetzt eigentlich Gott anbeten? In Jerusalem oder da in Samaria auf unserem Berg? Und du die ganze persönliche Nachricht, die Gott für dich hat, mit deinem Kopf blockieren und intellektuell anschauen. Das ist, was ich nenne, ein theologisches Schutzschild. Du tust dich schützen, vor dein, dass das nicht persönlich wird. Sondern dass es nur intellektuell bleibt. Und ich glaube, Jesus ist ein persönlicher Gott. Er ist persönlich, er will zu deinem Herz. Und er ist geduldig, er bleibt dran an dir. Was du musst machen, ist einfach mal das Schutzschild abnehmen und sagen, Jesus, da bin ich. Was willst du mir sagen? Was ist in meinem Herz, was du ändern willst? Wo siehst du Sachen, die nicht gut sind? Und getrau dich mal so mit Jesus zu reden. Nicht nur intellektuell, sondern gib ihm mal dein rohe Herz her. Du deine Waffen, deine Schutzschilder runterfahren und sag, Jesus, da bin ich, du darfst persönlich sein. Jesus ist geduldig. Und dann geht es weiter in diesem Gespräch, in diesem Dialog. Im Vers 27 können wir weiterlesen. Nachdem Jesus der Frau gesagt hat, ich bin der Messias, worauf ihr gewartet habt, geht es weiter. Und währenddessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was fragst du oder was redest du mit dir? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, sehet einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Da werde ich jetzt noch den Vers 39 anhängen. Geht's weiter. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um der Rede der Frau willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ich habe den Text, die Geschichte, mega fest gern. Weil es ist so schön, was dort passiert. Die grenzenlose Liebe, die Jesus zeigt, in dem, dass er einfach kulturelle Barrieren niederreißt und sagt, hey Frau, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du hast ein Herzensproblem und ich will es fixen. Ich kann es flicken. Und die Frau, die dann sagt, ich habe ein Problem, ja, geht zurück in die Stadt und erzählt es allen. Jesus versöhnt die Frau nicht nur mit sich und Gott, es ist nicht nur die horizontale Ebene, wo da versöhnt wird, sondern es ist auch die vertikale Ebene. Die Frau geht zurück in die Gemeinschaft. Das ist die gleiche Frau, die jeden Tag lieber in der Mitte von der prallen Sonne, in der Hitze, am Brunnen ist gegangen, um Wasser zu holen. Nur, dass sie ja nicht mit den anderen Frauen zusammen sein muss. Die immer nur schlecht über sie redet und ihr das Leben nur immer schwierig macht. Und immer nur fragt, so, mit welchem Mann bist du jetzt zusammen? Und wo vielleicht wieder blöde Sprüche macht. Und hinter vorgehaltener Hand sagen, das ist sicher eine Prostituierte und schau mal ihren Lebensstil. Diese Frau geht zurück zu diesen Menschen. Und erzählt ihnen von Jesus. Das ist das Nächste, was radikal ist an diesem Text. Wir haben heute sehr viele radikale Punkte, aber das ist etwas, das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Diese Frau ist die erste Person, die Mundstück Gottes ist. Und die gute Nachricht von Jesus Christus geht weiter erzählen. Das ist eine Frau aus Samarien, die in Ehebruch lebt. Und der Outsider ist in ihrem Dorf. Das ist die erste Person, die wir überliefert haben in der Schrift, die Gott auserwählt, um die gute Nachricht von Jesus Christus am Dorf zu predigen, zu erzählen. Seht ihr, wie radikal das ist? Meine, müsst ihr euch mal vorstellen, du nimmst einen Rabbi zu dieser Zeit und sagst, lieber Rabbi, mach mal eine Liste mit Menschen, die du denkst, sind würdig, zum Gottes Mundstück zu sein und seine gute Nachricht oder sein Evangelium weiter erzählen. Wer darf im Namen von Gott erzählen? Die haben eine Liste gemacht und du kannst sicher sein, auf dieser Liste wäre zuerst Esel gestanden, bevor samaritische Frau, die in Ehebruch lebt, gekommen wäre. Weil das haben sie nämlich schon gesehen, wie Gott im Alten Testament einen Esel gebraucht hat, zum Mundstück Gottes zu sein. Das ist der dritte Punkt. Jesus verändert radikal. Radikal. Die Frau ist nicht mehr die gleiche nach dieser Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns eine riesen Scheibe abschneiden können. Jesus braucht einfach jeden. Er braucht einfach jeden. Egal wie unfähig, dass du dich selber siehst. Das ist für Gott kein Thema. Ich habe es vorher gesagt, im Alten Testament hat Gott einen Esel gebraucht. Für sein Mundstück. Er hat einen Stock gebraucht, um sein Werk zu tun. Wenn du irgendwo zwischen Esel und Stock bist, kein Problem, Gott kann dich brauchen. Und weißt du wieso? Nicht wegen dir, sondern wegen ihm. Weil er kann kommen, er kann dein Leben radikal verändern. Und er kann dich brauchen. Und das ist nicht ein Prozess, der 5 Jahre muss gehen. Das ist nicht ein Prozess, der 30 Jahre muss gehen. Das ist ein Prozess, der 1 Minute kann gehen. Klar, die Frau hat umgekehrt. Sie ist gegangen, zurück ins Dorf und hat gesagt, ich habe etwas falsch gemacht. Er hat mir gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Die Frau hat begriffen, okay, ich habe Fehler in meinem Leben. Hat umgekehrt und ihr Leben radikal verändert. In einer Minute, du musst nicht 10 Jahre warten, um dein Leben zu verändern. Jesus kann das in einer Minute machen. Und er kann dich brauchen, er will dich brauchen für sein Reich. Und der letzte Punkt, den wir zusammen anschauen, ist der vierte Punkt. Du musst es selber erleben. Du musst es selber erleben. Erstens, Jesus stillt deinen Durst. Er stillt deinen Herzensdurst wie niemand anders auf dieser ganzen Welt, wie nichts anderes das auf dieser ganzen Welt kann machen. Zweitens, er ist geduldig mit dir. Wenn du jetzt einer von diesen Menschen bist, der seit 10 Jahren und nicht einer Minute unterwegs ist, kein Problem, Jesus ist geduldig mit dir. Aber er verändert auch radikal. Er will dich radikal verändern. Und das Letzte ist, du musst es selber erleben. Und zwar sehen wir das im Vers 42. Und zu der Frau sprachen sie, wir fangen bei 41 an. Und noch viele mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das ist der letzte Punkt. Du musst es selber erleben. Es langt nicht, dass du jeden Sonntag da in die Kirche kommst und von Jesus hörst. Es langt nicht, dass dir eine Person, wer auch immer das ist, sind es deine Eltern, ist der Pastor, ist der Jugendleiter, wer auch immer, es langt nicht, dass du nur von Jesus hörst. Für das Dorf hat es nicht gelangt, dass die Frau gekommen ist und ihnen von Jesus erzählt hat. Das war der Anfang. Ja, Gott braucht immer Menschen. Aber es langt nicht. Du musst es selber erleben. Und das ist der Punkt, wo ich mit euch landen möchte. Du musst Jesus selber erleben. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie geht das? Jesus erleben. Es ist relativ einfach, es ist relativ simpel. Es ist nämlich eine Entscheidung, die du treffen musst. Und wir machen es jetzt so, wir nehmen uns jetzt dann Zeit und werden einfach mal alle die Augen schliessen und uns selber die Frage stellen, Jesus, kenne ich dich? Und wir schliessen jetzt unsere Augen und stellen euch die Frage, Jesus, kenne ich dich? Kenne ich dich wirklich persönlich? Und wenn du noch nie in deinem Leben Ja gesagt hast zu Jesus, eine bewusste Entscheidung getroffen hast, ihn in dein Leben einzuladen, dann ist jetzt deine Möglichkeit. Ich möchte dir jetzt eine Chance geben, um einfach Ja sagen zu Jesus, dass er kommt und dass er dein Herzensproblem löst. Dass du die Quelle vom ewigen Leben in dein Herz hineinbekommst. Wir machen es so ganz einfach. Wir haben jetzt alle die Augen geschlossen, wir behalten unsere Augen zu. Und ich werde es dann auf 3 zählen. Und wenn du merkst, ich möchte eigentlich jetzt Ja sagen zu Jesus und ihn einladen in mein Leben, dann darfst du, wenn ich bei 3 ankomme, einfach deine Hand schnell aufheben. Das ist, dass ich sehe, wie wir unterwegs sind. Das ist einfach für mich, dass ich nachher weiss, für wer ich beten soll. Wir zählen jetzt auf 3. 1. Alles, was du machen musst, ist Ja sagen zu Jesus. Er hat alles andere gemacht. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht genug gut, kein Problem. Er hat alles von dem erledigt. Das ist gemacht, als er gestorben ist am Kreuz für dich. Ist er für deine Schuld gestorben, wie er stirbt für die Frau, die 6 Männer gehabt hat. Er ist gestorben für das. Das ist kein Thema mehr. 2. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist einfach Ja sagen. Wenn du jetzt merkst, dass dein Herz anfängt schneller zu klopfen und dass irgendwie ein komisches Gefühl in dir drin ist, das ist Jesus, der deiner Herzenstür anklopft. Er möchte, dass du Ja sagst, dass du ihm auftust. Vielleicht verstehst du es intellektuell nicht. Das ist kein Problem. Du musst es nicht intellektuell verstehen. Du musst es in deinem Herz entscheiden, Ja zu sagen. 3. Wenn du jetzt Ja sagen willst, dann tu einfach schnell deine Hand auf, dass ich sehe, für wer ich beten soll. Ja, mega cool. Ja, es gehen die Hände auf in diesem Raum. Ja, mega schön. Menschen sagen Ja zu Jesus. Okay, wir machen es jetzt so. Ich werde ein Gebet vorbeten und wir alle werden das laut mitbeten. Wenn du jetzt eine von diesen Personen bist, die die Hand aufgehebt hat, dann ist das ganz speziell für dich. Wir alle tun dich unterstützen in diesem Gebet. Aber es ist ein Gebet für dich, das du kannst jetzt beten kannst. Ist das gut? Also wir tun es alle miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke vielmal, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Heute sage ich Ja zu dir. Als mein Retter, als mein Herr und mein Auftraggeber. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind von dir bin. Ich lade dich ein in meinem Leben. Amen. Das ist jetzt ein Moment zum Feiern. Wow, so cool, hey. Ich möchte einfach dich bestärken in dieser Entscheidung, die du jetzt getroffen hast. Wenn du heute deine Hand aufgehebt hast, ich möchte dich bestärken in dieser Entscheidung. Es ist eine geniale Entscheidung, die du getroffen hast. Es ist der Start von etwas Grossartigem. Hey, ich bin immer wieder fasziniert, was Gott tut in unserem Leben. Hey, komm, wir wollen doch dem Gott jetzt einfach die Ehre geben. Wir tun ihn anbeten, ihn loben und preisen mit Singen und einfach mit allem, was wir sind, wenn wir ihn jetzt die Ehre geben. Ist das gut? Komm, wir stehen doch auf miteinander zum Lobpreis. Und wir nehmen uns jetzt einfach nochmal Zeit, um ihm alle Ehre zu geben.